Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Der FC Bayern München baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga immer weiter aus. Ganz anders die Situation für Hertha BSC. Anstatt auf einem internationalen Platz befinden sich der Berliner in der Abstiegszone. Die Verantwortlichen haben deshalb heute die Reißleine gezogen und Trainer und Manager entlassen. Mehr dazu gleich. Am Mittwoch wird weltweit den Opfern des Holocaust gedacht. Wir blicken in unserer Sendung und auch im Sportgespräch darauf, wie sich auch die Erinnerungskultur im Sport im Laufe der Jahre gewandelt hat. Der Deutsche Turnerbund verspricht umfassende strukturelle Reformen, nachdem eine unabhängige Untersuchung mehrere Fälle von psychischer Gewalt und Schmerzmittelmissbrauch am Olympiastützpunkt Sachsen festgestellt hat. Und wir blicken auf den Weltverband der modernen Fünfkämpfer, der, wie der Eishockey-Weltverband auch, Belarus die Gastgeberrolle der diesjährigen Weltmeisterschaft entzogen hat. Wir beginnen aber mit der Fußball-Bundesliga und dem deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern München. Vor gut einer Woche hat man nach dem sensationellen Zweitrundenaus im Pokal und einer Niederlage in der Bundesliga schon von einer Krise in München gesprochen. Nach dem 4:0 gegen den Tabellenletzten, den FC Schalke 04 heute, stehen die Münchner aber weiterhin an der Tabellenspitze mit jetzt sogar 7 Punkten Vorsprung auf den Verfolger aus Leipzig. Alexander Lorenz.
Die gute Nachricht für den FC Schalke? So schlimm wie im letzten Spiel gegen die Bayern war es nicht. Verglichen mit dem 0:8 zum Hinrundenstart ist das 0:4 ergebnistechnisch eine Verbesserung. Trotzdem, zum Rückrundenauftakt steht die nächste Niederlage für die Mannschaft von Trainer Christian Groß.
Das müssen wir mal sacken lassen, das ist vorbei. Aber wir hätten auch das eine oder andere Tor schießen können heute.
Und genau darin steckt noch eine gute Nachricht aus Schalker Sicht. Die Königsblauen waren besser, als man es vor der Partie erwarten musste, hatten selbst einige gute Chancen, die Bayern zu ärgern. Und im Tor zeigte Ralf Fährmann wieder einmal gute Paraden. Das Ergebnis unterm Strich etwas zu hoch.
Es bringt jetzt nichts, Floskeln rauszuhauen für uns Spieler, sondern wir müssen einfach Leistung sprechen lassen. Und das in der nächsten Woche gegen Bremen.
Eine halbe Stunde hatte es gedauert, bis die Bayern durch Thomas Müller in Führung gegangen waren. In Halbzeit 2 legten Lewandowski, nochmal Müller und Alaba nach. Torwart Manuel Neuer stellte unterdessen einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Für ihn war es das 197. Spiel ohne Gegentor.
Wir hätten auch schon höher führen können in der ersten Halbzeit. Aber ich denke, im Grunde genommen sind wir heute auch so zufrieden mit dem Ergebnis und dass wir einfach die 3 Punkte jetzt an diesem Bundesliga-Wochenende mitgenommen haben.
Und auf besten Wege zu 3 Punkten an diesem Bundesliga-Wochenende ist auch die TSG Hoffenheim. Die Hoffenheimer führen in der 53. Minute gegen den 1. FC Köln mit 2:0. 3 Punkte an diesem Wochenende waren eigentlich auch Pflicht für Hertha BSC. Eigentlich waren die Berliner ja mit Europacup-Hoffnungen in die Saison gestartet. Nach 18 Spieltagen und einem 1:4 gegen Bremen gestern rangiert man in der Tabelle aber auf Platz 14 und kämpft um den Klassenerhalt. Die Verantwortlichen haben deshalb heute die Reißleine gezogen und Trainer Bruno Labbadia nach nur 9 Monaten entlassen. Aber nicht nur ihn, auch Manager Michael Preetz, seit 2009 Manager der Hertha, muss die Berliner verlassen. Und das ist der eigentliche Paukenschlag, denn bislang stand Preetz immer unter dem Schutz von Präsident Werner Gegenbauer. Trotzdem, die Entlassung ein unausweichlicher Schritt, meint unser Berliner Sportredakteur Thomas Wheeler.
Diese Entscheidung war überfällig. Wenn Hertha BSC wirklich irgendwann ein Big City Club werden will, wovon Millioneninvestor Lars Windhorst ja seit seinem Einstieg 2019 träumt, konnte die Vereinsspitze nicht mehr länger tatenlos zusehen, wie Anspruch und Realität sich immer weiter voneinander entfernen und sich das Hertha-Schiff im Schlick der Bedeutungslosigkeit festfährt. Die Fans jedenfalls haben, um mal im Berliner Jargon zu bleiben, die Schnauze voll. Noch vor dem Heimspiel gegen Bremen hatten einige von ihnen gegen eine Weiterbeschäftigung von Manager Michael Preetz protestiert. Auf Spruchbändern stand wie in einer Online-Petition 11 Jahre schlechte Arbeit und trotzdem noch im Amt. 12 Trainer hat der lange, wie er im Verein auch genannt wird, seitdem verschlissen. Darunter die spektakulären Verpflichtungen von Otto Rehhagel und Jürgen Klinsmann, die zwar jede Menge Asche kosteten, wie der Berliner sagt, die alte Dame aber nicht entscheidend voranbrachten und außerhalb nur für Gelächter sorgten. Jahrelang waren die Anhänger bereit, dieses Trauerspiel mitzumachen, weil sie in Preetz einen sahen, der zum Verein steht. Erst Bundesliga-Torschützenkönig 1999 für die Hertha und danach eben über 11 Jahre ihr Manager. Aber es kam kaum etwas bei rum. Im Gegenteil, 2 Abstiege. Das höchste der Gefühle war eine Europa-League-Teilnahme, wo sich die Mannschaft jedoch gegen europäische Spitzenteams wie Soria Lugansk und Östersund FK blamierte. Noch ist nicht klar, wer bei Hertha das Ruder übernehmen wird. Der Nachfolger von Bruno Labbadia soll aber möglichst schon morgen vorgestellt werden. Ein Kandidat ist Pal Dardai. Der Bundesliga-Rekordspieler des Clubs war quasi nie weg und ist der Hertha seit 1997 treu. So etwas nennt man wohl echte Liebe. Der Ungar kennt wahrscheinlich jedes Mäuseloch auf dem Vereinsgelände. Er war auch die erfolgreichste Trainerverpflichtung von Michael Preetz, trainierte bereits 4,5 Jahre die Profis und führte die Mannschaft dabei auf Platz 6 und 7. Als er 2015 erstmals diesen Posten übernahm, holte er den Verein schon einmal aus der Krise und schaffte am Ende den Klassenerhalt. Die Kaderplanung übernimmt zunächst Sportdirektor Arne Friedrich. Sollte sich die Geschäftsführung für das Duo entscheiden, müssen beide beweisen, ob sie nur eine Übergangslösung sind oder mittelfristig sogar mehr können, um die hochtrabenden Ambitionen von Investor Lars Windhorst zu erfüllen. Der wird jedenfalls nicht bereit sein, weiter Millionen in den Verein zu pumpen, wenn sich nicht bei Zeiten Erfolg einstellt, beziehungsweise wenigstens Perspektiven erkennbar sind, wie dieser gelingen kann. Dafür braucht es einen Sportdirektor, der sich im durchtriebenen Milliardengeschäft Fußball bestens auskennt und weiß, wie es geht, nach oben zu kommen und dort auch zu bleiben. Ralf Rangnick ist ein solcher Mann. Damit er zu Hertha kommt, müssen aber nicht nur Trainer und Manager ausgetauscht werden. Dafür müssen sich auch die Strukturen im Hauptstadtclub grundlegend verändern. Die erste große Herausforderung für Carsten Schmidt, seit Dezember der neue Chef in der Geschäftsführung. Von ihm sagt man, er sei im Profifußball bestens vernetzt. Der neue CEO hat sich vor allem auf die Fahnen geschrieben, das Image und die Außendarstellung der Hertha zu verbessern. Weg von der grauen Maus, hin zu einem Weltstadtclub, der dieses Prädikat wirklich verdient. Eine Aufgabe, um die er wahrlich nicht zu beneiden ist.
Bundesligist Hertha BSC entlässt Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz. Ein Kommentar von Thomas Wieler war das. Und von der Bundesliga kommen wir zur zweiten Liga und schauen nach Kiel. Die Kieler sind im Gegensatz zur Konkurrenz im Aufstiegskampf alles andere als optimal ins neue Jahr gestartet. Nachdem man das alte Jahr ja auf Tabellenplatz 1 beendet hatte, fiel man im neuen Jahr sogar ganz aus den Aufstiegsrängen. Heute haben die Kieler aber wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. In Darmstadt gab es einen souveränen 2:0-Erfolg, wie Tim Brockmeier berichtet.
Endlich der erste Ligasieg für die Störche im Jahr 2021 und dies auch verdient. Bis auf eine Schwächephase Mitte der ersten Halbzeit hatte Kiel den Gegner komplett im Griff und ließ vor dem eigenen Tor kaum etwas zu. Rehse brachte Holstein nach 40 Minuten in Führung. Darmstadts Höhen traf nach dem Wechsel unglücklich ins eigene Tor, das 0:2 für die Gäste, die danach keine einzige echte Torchance der Darmstädter mehr zuließen und so auch eine gelungene Generalprobe feiern. In 9 Tagen treffen beide Mannschaften in Kiel im DFB-Pokal-Achtelfinale wieder aufeinander.
Und in den anderen Partien des Nachmittags trennten sich Sandhausen und Bochum 1:1, St. Pauli besiegt Regensburg mit 2:0 und Hannover 96 gewinnt beim 1. FC Nürnberg mit 5:2. Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Jährlich wird an diesem Tag an all die Opfer des Holocaust gedacht. Auch im Fußball hat sich die Erinnerungsarbeit enorm entwickelt. Fans besuchen Gedenkstätten und organisieren Stadtführungen. Vereine knüpfen Partnerschaften mit Museen und Archiven. Sozialarbeiter organisieren Workshops. Aber noch gibt es Forschungslücken. Wie wird sich die Gedenkkultur weiterentwickeln? Ronny Blaschke ist der Frage nachgegangen.
Mensch, wie du heißt!
Hirsch?
Siehst gar nicht aus wie ein...
Ist bestimmt ein Judenmensch.
Jud?
Na, haben wir in der Schule gelernt. Juden vor 100 Jahren.
Der Karlsruher Fußballer Julius Hirsch. Der Münchner Vereinspräsident Kurt Landauer. Der Berliner Mannschaftsarzt Hermann Horwitz. In den vergangenen Jahren haben Fans Öffentlichkeit für jüdische Spieler und Funktionäre geschaffen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Die Berliner Historikerin Juliane Röhlicke beschäftigt sich seit langem mit Erinnerungsarbeit im Fußball und sie plädiert dafür, neben den Biografien auch auf die Stadien zu schauen.
Was haben Fans gesehen, die damals ins Stadion gelaufen sind? Kamen die eigentlich an Zwangsarbeitslagern vorbei oder an KZ-Außenlagern oder Ähnlichem? Wer nutzte das Stadion noch alles so? Also war die SA oder die SS zum Beispiel für Propagandaspiele eingeladen? Oder waren Sportstätten etwa Teil von Deportationen? Denn oft brauchte es ja große Sammelplätze und es kam nicht so selten vor, dass Sportanlagen für Deportationen genutzt worden sind.
Der 27. Januar erinnert uns jedes Jahr daran, wozu Menschen fähig sind, wenn Hass und Hetze regieren.
Seit 17 Jahren prägt das Fußballnetzwerk Nie wieder die Bildungsarbeit im Fußball. Auch in diesem Jahr finden etliche Veranstaltungen statt, allerdings meist digital. Doch noch gibt es Forschungslücken, findet Juliane Röhlicke, die mit Berliner Fans die Geschichte von Hertha BSC im Dritten Reich untersucht hat. Wie etwa gehen deutsche Sponsoren von Bundesliga-Clubs mit ihrer Rolle im Nationalsozialismus um?
Es gehört schon fast zum guten Ton, sich mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen, aber es passiert in einer relativ unkritischen Art und Weise. Und ich finde es verdammt wichtig, die Geschichten der Ermordeten zu erzählen und daran zu erinnern. Ich finde aber auch, es muss ein zentraler Bestandteil der Auseinandersetzung mit dem NS sein, eben sich auch anzugucken, welche Akteure waren involviert und wo waren die eigentlich in unserem Verein vor 45 und nach 45. Und solange das nicht passiert, würde ich sagen, ist es vielleicht auch nicht 100% aufrichtige Beschäftigung mit der Vergangenheit.
Juliane Röhlig hat an Bildungsmaterialien mitgearbeitet, die auch in der Gedenkstätte Sachsenhausen genutzt wurden. Sie wirbt dafür, auch die Jahre nach dem Krieg in den Blick zu nehmen. Das Verbot des Frauenfußballs 1955 etwa wurde größtenteils von DFB-Funktionären forciert, die einst in der NSDAP waren. Viele Fans bewerten die Geschichte mit großen Emotionen, sagt Juliane Röhlicke. Eine Herausforderung für die Bildungsarbeit.
Ich glaube, es gibt schon die Gefahr einer zu starken Identifizierung oder auch Überidentifizierung mit den im Holocaust ermordeten Menschen. Ich sehe, dass die im Fußball nochmal besonders groß ist. Und dann die Erfahrung zu machen, dass dieser Verein aber im NS durchaus auch in Verbrechen involviert gewesen sein kann, dass es einzelne Personen gab, die sich schuldig gemacht haben, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und ich glaube, da braucht es gerade im Fußball eine besondere Sensibilität.
Die Erinnerungskultur wird sich weiter wandeln, weil weniger Zeitzeugen berichten können und weil die Gesellschaft auch in Deutschland diverser geworden ist. In Mainz engagiert sich etwa der Freizeitverein FC Ente Bagdad seit 1973 für soziale Themen, auch mit Gedenkstättenfahrten. Der Club hat zuletzt mit mehr als 150 geflüchteten Menschen zusammengearbeitet. Viele von ihnen beteiligten sich an einer Solidaritätsaktion mit Maccabi in Frankfurt, einem jüdisch geprägten Verein, der immer wieder angefeindet wird. Stefan Schirmer ist einer der prägenden Köpfe des FC Ente Bagdad.
Also alle Spieler und auch Betreuer, die mit dabei waren auf dem Platz, es sind alle mit Kippa aufgelaufen. Erinnerungsarbeit und Integrationsarbeit kombiniert, wobei selbst die muslimischen Mitspieler, die aus, man kann sagen, Israel verfeindeten Ländern, wie Syrien, wie Ägypten, also arabischen Ländern, selbst die haben die Kippa aufgesetzt und haben gesagt, das ist uns ganz egal, wir machen da mit und wir sind dabei.
Wie könnten neue Etappen der Erinnerungsarbeit aussehen? Der Berliner Verein Gesellschaftsspiele, der Veranstaltungen zu Fußball, Politik und Kultur organisiert, pflegt den internationalen Austausch. Wie zum Beispiel 2018. Damals reisten 21 Fans aus Deutschland und der Ukraine nach Kiew. Sie besuchten dort auch die Schlucht Babi Yar, wo die Nazis 1941 an zwei Tagen mehr als 33.000 Juden ermordeten. Die deutschen Fans merkten allerdings in Diskussionen, dass sie ihre politischen Vorstellungen nicht ohne weiteres auf die Ukraine übertragen können. Auch für andere Regionen ist die Partnersuche eine Herausforderung, sagt Rico Noack von Gesellschaftsspiele. Denn ausländische Projekte, die sich in der Gedenkkultur stark machen, lehnen mitunter Initiativen gegen Homophobie ab.
Das kann durchaus, um hier mal konkret zu werden, der Umgang mit LGBTIQ-Rechten sein. Das kann ein völlig anderes Verständnis zu kolonialer Geschichte sein. Gleichzeitig sollte man aber auch nicht den deutschen Kompass oder den mitteleuropäischen Wertekompass auf die Partnerorganisation anlegen. Es ist sicherlich nicht ganz einfach, selbst glaubwürdig zu bleiben, nach innen und nach außen, zu den eigenen Partnern und Förderern und trotzdem auch damit umzugehen.
Rico Noack und seine Mitstreiter möchten die anstehende Europameisterschaft im Sommer für internationale Begegnungen nutzen. Und auch die EM 2024 in Deutschland könnte der Erinnerungsarbeit im Fußball neue Aufmerksamkeit verschaffen.
Ein Beitrag von Ronny Blaschke. Auch unser Sportgespräch um 23.30 Uhr wird sich mit der Erinnerungskultur im deutschen Profisport anlässlich des Holocaust-Gedenktages beschäftigen. Diesen Beitrag sowie das Sportgespräch finden Sie auch jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport. Als es im November letzten Jahres auf den Querdenken-Demonstrationen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen teilweise gewalttätig wurde, da mischten auch rechtsextreme Fußball-Hooligans und Kampfsportler ganz vorne mit. Szenekenner hatten das schon im November beobachtet. Jetzt hat das auch die Bundesregierung offiziell bestätigt, genauso wie die deutlichen Schnittmengen zwischen den beiden Milieus. Welche politischen Konsequenzen daraus nun gezogen werden können und wie vor Ort gegengesteuert wird, Matthias von Lieben hat sich umgehört.
große Menschenmengen, ein unübersichtliches Teilnehmerfeld und zu erwartende gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei oder politisch Andersdenkenden. Diese Melange hat die sogenannten Anti-Corona-Politik-Demonstrationen in Leipzig, Berlin oder Dresden besonders attraktiv für Rechtsextremisten aus dem Fußball-Hooligan- und Kampfsportmilieu gemacht. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der oppositionellen Grünen Bundestagsfraktion hervor, die dem Deutschlandfunk bereits vor Veröffentlichung vorliegt. Demnach wusste die Bundesregierung auch, dass die Szenen im Vorfeld über soziale Medien und Messenger-Dienste zur Demo-Teilnahme mobilisiert hatten. Für Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, ist klar:
Wenn solche Gruppen gezielt zu solchen Anti-Corona-Demos aufrufen, dass es dann halt eben im Wesentlichen darum geht, bei einer Konfrontation mit anderen Gruppen eben auch Gewalt auszuüben oder halt eben auch bei einer Konfrontation mit der Polizei, sich da halt eben entsprechende Kämpfe zu liefern und halt eben auch Teile der Anti-Corona-Bewegung, wenn man sie so nennen will, halt eben auch für eigene Zwecke zu vereinnahmen.
Dazu passt: Laut Bundesregierung habe sich die Gewaltkompetenz von Rechtsextremisten in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Vor allem durch den seit 2017 in der Szene immer populärer gewordenen Kampfsport, der vermehrt auch rechtsextreme Hooligans anzieht. Nicht nur die Schnittmengen zwischen ihnen und rechtsextremen Kampfsportlern seien dadurch gewachsen, sondern auch der Grad der Professionalisierung sowie die Anzahl von Neugründungen regionaler neonazistischer Kampfsportgruppen und damit auch die Gefährdungslage. Diese Entwicklung, so heißt es zur Überraschung von grünen Politikerin Irene Mihalic weiter, werde bereits seit geraumer Zeit mit hoher Priorität bearbeitet.
Ich habe diese hohe Priorisierung bisher noch nicht wahrgenommen in der Arbeit der Bundesregierung. Es ist tatsächlich so, dass gerade also auch diese Kampfsportszene also ziemlich unterbelichtet ist und wir nicht genau wissen, wie eigentlich dort diese Strukturen aussehen oder wer hinter einzelnen Kampfsportlabels auch steckt. Und da muss die Bundesregierung dringend genauer hinschauen.
Einerseits müsse die Analysekompetenz der Sicherheitsbehörden ausgebaut und andererseits der Entwicklung auch mit sportpolitischen Mitteln entgegengesteuert werden. Denn Rechtsextreme würden die Leute da abholen, wo sie schon sind. Auch im Sport, wo sie auf bereits vorhandene Strukturen und organisierte Fanszenen treffen würden.
Und deswegen muss man natürlich dann auch mit entsprechenden, nicht nur sicherheitspolitischen Programmen oder Maßnahmen, sondern auch ganz gezielt mit Präventionsprogrammen versuchen, halt eben entsprechend gegenzusteuern, um den Sport, den Breitensport und auch einzelne Sportarten halt eben nicht anfällig zu machen für solche Vereinnahmungsstrategien von rechts.
Doch die Bundesregierung schreibt in ihrer Antwort explizit: Für sportpolitische Konsequenzen sieht sie keine Notwendigkeit. Der Bund sei nur für den Spitzensport und seine Verbände zuständig, nicht aber für Kampfsportarten wie zum Beispiel Mixed Martial Arts. Für Mihalic eine unzureichende Begründung, für Extremismusforscher Robert Klaus sogar Politikverweigerung.
Wir tun gesellschaftlich nicht gut daran, wenn Sportpolitik sich selber auf Olympiapolitik reduziert, das heißt nur auf die Sportarten, die auch bei Olympiaden vertreten sind. Sport ist ein viel größerer Bereich. Und wie wir genau an diesem Beispiel von Kampfsport sehen, gibt es einen sehr großen freien Markt, mit dem man sich auch sportpolitisch beschäftigen kann.
Klaus kritisiert zudem, dass potenziell zuständige politische Gremien wie der Sportausschuss des Deutschen Bundestags das Thema bislang noch nie auf ihre Agenda gesetzt hätten und es dadurch verpassten, sich zumindest einen Überblick über die ausdifferenzierte, hochkommerzialisierte und nur in Teilen rechtsextreme Kampfsportlandschaft zu verschaffen.
Man kann mal abfragen, welche Bedürfnisse, welche Bedarfe an Förderung haben eigentlich die ganzen Gyms und Verbände des freien Marktes? Wie viele Mitglieder haben die eigentlich? Wie viele gibt es davon? Und was tun die im Bereich von Prävention? Sowas hat natürlich auch mit politischer Anerkennung zu tun, denn Prävention in einem Sportbereich zu fördern, den man sonst ja weitestgehend meidet, ist sehr schlecht möglich.
Obwohl es einige sportpolitische Hebel geben würde, um Einfluss zu nehmen. So könnten Präventionsansätze gefördert, ein eigenes Bundesprogramm gegen rechte Gewalt im Sport aufgelegt, die Eröffnung von Kampfsportgyms an staatliche Lizenzverfahren geknüpft und Trainerausbildungen standardisiert werden. Neben den Grünen wollen auf Deutschlandfunk-Nachfrage auch Mahmut Özdemir und Eberhard Gienger, die sportpolitischen Sprecher der Regierungsfraktionen SPD und Union im Bundestag, das Thema Rechtsextremismus im Kampfsport auf die Tagesordnung des Sportausschusses setzen. Ob noch in dieser Legislaturperiode? Unklar. Klarer sind da schon die Erkenntnisse der Bundesregierung über die Hooligan-Szene. So sollen an 2 Anti-Corona-Politik-Demonstrationen in Leipzig neben Kampfsportlern auch rechtsextremistische Hooligans aus dem Umfeld der Fußballvereine 1. FC Lokomotive Leipzig und Chemnitzer FC teilgenommen haben.
Wir können das nicht aus der Welt reden. Dieses Problem gibt es,
sagt Martin Ziegenhagen, Diplompädagoge und seit März 2020 Antirassismusbeauftragter des Fußballregionalligisten Chemnitzer FC.
Wir haben in Teilen unserer Fangruppierung ein rechtsextremes Potenzial. Dem müssen wir uns stellen.
Mit harter sozialer Arbeit und über das vom Land Sachsen teilfinanzierte Präventionsprojekt Lernort Stadion, mit dem Ziegenhagen nach der Pandemie politische Bildung für Jugendliche ins Chemnitzer Stadion bringen will. So soll verhindert werden, dass junge Menschen aus der Fußballfanszene überhaupt in den Sog von Rechtsextremen geraten. Zugleich warnt er jedoch vor zu hohen Erwartungen.
Und wenn dann eine Szene da ist und sich erstmal etabliert hat und immer größer ist und auch entsprechende schlaue Strukturen dahinter stehen, davon müssen wir im Chemnitzer Raum leider sprechen, weil wir ja einen starken Zuzug erleben von rechtsextremen Aktivisten. Wenn sich diese Szene erstmal ausgeprägt hat, dann ist sie ein Faktor.
Nicht nur für Bundesregierung und SportpolitikerInnen ein warnendes Beispiel dafür, sich neuen Entwicklungen wie Rechtsextremismus im Kampfsport lieber zu früh als zu spät anzunehmen.
Ein Beitrag von Matthias von Lieben war das. Ende November, also vor knapp 2 Monaten, haben mehrere deutsche Weltklasse-Turnerinnen im Nachrichtenmagazin Spiegel schwere Vorwürfe erhoben gegen ihre Trainerin am Olympiastützpunkt Sachsen in Chemnitz. Nach Angaben der Turnerinnen, unter anderem der ehemaligen Weltmeisterin Pauline Schäfer, soll ihre Trainerin sie gedemütigt und erniedrigt, Training unter Schmerzen verlangt und Verletzungen nicht ernst genommen haben. Die Trainerin hat die Vorwürfe bestritten. Der Deutsche Turnerbund hat bei einer unabhängigen Anwaltskanzlei eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Der Bericht der Kanzlei ist inzwischen beim DTB eingegangen. Am Freitag hat der Verband eine Stellungnahme dazu veröffentlicht. DTB-Präsident Alfons Hölzel sagte zu den Ergebnissen der Untersuchung im MDR.
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in der Tat schwerwiegende Pflichtverletzungen vorliegen. Wir müssen konkret davon ausgehen, dass psychische Gewalt gegeben ist. Und zusätzlich wurde die Medikamentenabgabe bestätigt.
Sagt DTB-Präsident Alfons Hölzel. Also konkret, es geht um Anwendung von psychischer Gewalt in 17 Fällen, Training und Wettkämpfe unter Schmerzen und trotz Verletzungen. Andrea Schültke, das klingt so, als würde der Untersuchungsbericht die Vorwürfe der Turnerinnen im Spiegel bestätigen. Der tatsächliche Bericht der Untersuchungskommission ist nicht öffentlich, lediglich die Stellungnahme des DTB zitiert aus dem Bericht. Wie aussagekräftig sind diese Informationen dann?
Also in der Tat kennen wir den Bericht der Frankfurter Anwaltskanzlei Rettenmeier nicht und können deshalb nur auf die Informationen zurückgreifen, die der Deutsche Turnerbund in seiner Zusammenfassung bereitstellt. Meiner Ansicht nach ist das nicht in Ordnung, denn dieser Fall hat so viel für Aufmerksamkeit gesorgt und stößt auf so ein breites Interesse, dass meiner Ansicht nach im Sinne der Transparenz schon der ganze Bericht öffentlich gemacht werden müsste. Und aus dem Bericht des Deutschen Turnerbundes geht hervor, dass wohl nur die Vorfälle und Vorwürfe am Olympiastützpunkt Chemnitz untersucht worden sind. Das verwundert, denn im Zusammenhang mit der Berichterstattung hatte es auch Vorwürfe gegen andere Trainer an anderen Olympiastützpunkten gegeben. Und es heißt in der Zusammenfassung des DTB, wenn die Kanzlei auch Hinweise auf andere Vorkommnisse bekommen hätte, dann hätte sie diese dokumentiert. Dokumentiert heißt aber aufschreiben und nicht untersuchen. Also wir werden zunächst mal nicht erfahren, ob das Problem nicht flächendeckender ist als nur in Chemnitz.
Aber die Anhaltspunkte, die die Kanzlei laut DTP herausgefunden hat, die sind erschreckend. Warum sind diese Vorfälle denn nicht schon längst bemerkt und bekannt gemacht worden?
Meine Erklärung ist, niemand im Turnen hat es wahrgenommen als das, was es ist, nämlich schwere seelische und körperliche Gewalt. Das klingt nämlich so, als sei den Beteiligten einfach ohne Worte klar, wenn du auf Weltklasseniveau turnen willst, dann gehört es dazu, dass du dich demütigen, erniedrigen lässt und beschimpfen lässt. Und es hat dann erst den Anstoß von außen gebraucht, unter anderem eine Fernsehdokumentation auf Netflix, dass Turnerinnen weltweit an die Öffentlichkeit gegangen sind und über brutale Trainingsmethoden berichtet haben und dass das auch in Deutschland überhaupt erst möglich geworden ist dadurch.
Wie sehen denn jetzt die Konsequenzen aus?
Der Deutsche Turnerbund fordert die Entlassung der beschuldigten Trainerin. Er kann das auch nur fordern, weil diese Trainerin nämlich nicht beim DTB selber angestellt ist, sondern beim Olympiastützpunkt Sachsen in Chemnitz. Und diesen OSP hat der Deutsche Turnerbund jetzt aufgefordert, diese Trainerin zu entlassen. Dem Deutschen Turnerbund sind aufgrund der Strukturen offenbar die Hände gebunden, sodass er hier nicht tatsächlich handeln und die Entlassung vornehmen kann. Er muss jetzt einfach hoffen und darauf drängen, dass der Olympiastützpunkt Sachsen tatsächlich seine Angestellte entlässt. Und der OSP Sachsen hat angekündigt, dass er das prüfen wird und eine Entscheidung fällen wird. Und das ist alles unbefriedigend von außen betrachtet. Man beobachtet immer wieder, es müssen Entscheidungen gefällt werden und die vermeintlich Zuständigen können die aber dann gar nicht fällen, weil andere dann wiederum zuständig sind. Von außen betrachtet wirkt das immer so, der eine schiebt gibt es auf den anderen ab.
Kann denn der Verband der beschuldigten Trainerin nicht einfach ihre Trainer-A-Lizenz entziehen?
Das ist wieder das gleiche Spiel. Da kommt es nämlich dann darauf an, wer die Trainerlizenz ausgestellt hat. Und da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder ist das der Dachverband gewesen oder die Landesverbände. Und es kann eben nur der die Lizenz entziehen, der sie ausgestellt hat. Aber in der Satzung oder in der Ausbildungsordnung ist jedenfalls die Möglichkeit festgehalten, Lizenzen zu entziehen, wenn nämlich die Lizenzinhaberin schwerwiegend gegen die Satzung des Verbandes oder den Ehrenkodex verstößt. So steht es da drin. Und in diesem Ehrenkodex ist explizit von körperlicher, seelischer oder sexualisierter oder sexueller Unversehrtheit die Rede, die Trainerinnen oder für die Trainerinnen zu sorgen haben im Umgang mit Athleten. Und das nach den Erkenntnissen oder nach dem, was wir jetzt wissen, scheint ja dann hier nicht der Fall gewesen zu sein, beziehungsweise es scheint die Grundlage zu geben, die Lizenz zu entziehen.
Der DTB schreibt, er werde sich der konsequenten Aufarbeitung und den damit verbundenen notwendigen Konsequenzen auch stellen. Welche Verantwortung tragen denn die Führungspersonen im Verband?
Den Führungspersonen attestiert die Kanzlei laut Zusammenfassung des DTB, dass sie die Aufklärungsbemühungen nicht ausreichend durchgeführt haben. Und das sagt auch Pauline Schäfer, die Turnerin, die das alles ins Rollen gebracht hat. Ihr geht die Aufklärung nicht weit genug. Das hat sie gestern als Reaktion auf den Bericht gesagt. Es geht natürlich um die Frage, wer wusste wann was. Es scheint wohl sicher zu sein, dass der DTB schon 2018 Kenntnis hatte von den Vorwürfen, dass er wohl auch etwas unternommen hat, nämlich jemanden zur Prüfung des Trainings abgestellt hat, der mal vorbeigeschaut hat, und dass das nicht ausreichend gewesen ist, um die Vorkommnisse da gänzlich abzustellen. Und jetzt ist die Frage, hätte man mehr tun müssen? Und wenn ja, sind natürlich die Personen, die damals in der Verantwortung waren, verantwortlich dafür und müssen sich fragen, ob sie da Konsequenzen draus ziehen müssen. Und ob die Kanzlei, die den Untersuchungsbericht erstellt hat, das empfohlen hat, wissen wir nicht, weil dieser Bericht halt nicht öffentlich ist. Und das ist auch noch eine Frage, die da jetzt offen bleibt.
Also, verantwortliche Personen werden ihrer Verantwortung möglicherweise nicht gerecht. Die Strukturen verhindern es, dass direkte Konsequenzen gezogen werden können. Was sagt das denn über das Sportsystem in Deutschland generell aus?
Das sagt, dass die vorhandenen Strukturen auf Erfolg getrimmt sind, der Erfolg im Vordergrund steht und nicht das Wohlergehen der Menschen, die diesen Sport betreiben. Das wird auch daran deutlich, dass Pauline Schäfer sich zum Beispiel als Turnroboter selber bezeichnet hat und dass mit den Kindern und Jugendlichen im Leistungssport häufig nicht gut umgegangen wird. Dafür gibt es auch wissenschaftliche Belege in der Studie Safe Sport zum Beispiel. Da haben 86% der Befragten Nachwuchsathletinnen von emotionaler Gewalt im Sport berichtet, von Beschimpfungen, Demütigungen, Mobbing und fast ein Drittel auch über körperliche Gewalt. Diese Zahlen sind seit 2017 bekannt und untermauern die Vorwürfe der Turnerinnen auch wissenschaftlich. Ja, und da müssen die vorhandenen Strukturen überdacht werden.
Der DTB stellt in seiner Stellungnahme unter anderem diese Stützpunktstruktur gerade in Frage und will Kinder jetzt so lange wie möglich zu Hause lassen. Ist das denn ausschließlich im Turnen so?
Nein, dieses Stützpunktsystem basiert darauf, dass Kinder schon in jungen Jahren weit weg von zu Hause gehen unter Umständen, um an einem Ort zusammengezogen zu werden, wo vermeintlich die besten Trainings-, Schul- und Lebensbedingungen herrschen, damit die Kinder erfolgreich Sport treiben können. Und das ist eben nicht nur im Turnen so, sondern in vielen anderen Sportarten auch. Und der vom Deutschen Turnerbund beauftragte Bericht dürfte jetzt also Dinge festgehalten haben, die bekannt sind, aber vielleicht doch nochmal einen Fokus darauf richten und wie wichtig es jetzt wäre, dass dieses ganze System, diese ganze Struktur nochmal zu hinterfragen. Geldgeber des Sports, einer der Hauptförderer, ist ja das Bundesinnenministerium und der ist natürlich auch auf das Thema aufmerksam geworden, verfolgt das Thema physische und psychische Gewaltanwendung intensiv und wird da natürlich auch den Deutschen Turnerbund jetzt zu einer Erklärung auffordern und auch der Deutsche Olympische Sportbund ist jetzt gefordert. Der kann das Thema nicht einfach nur aufs Turnen abschieben, sondern da wird jetzt einiger Gesprächs- und vor allem Handlungsbedarf sein.
Informationen von Andrea Schildke. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und André Kramaric hat auch seinen zweiten Foul-Elfmeter verwandelt. Zwischen Hoffenheim und Köln steht es in der Fußball-Bundesliga nach 80 Minuten jetzt 3:0. Am Montag hat sich der Internationale Eishockeyverband nach monatelangem Druck von Politik- und Athletenvertretungen dazu entschieden, Belarus die Gastgeberrolle der Weltmeisterschaft im Mai zu entziehen. Die Eishockey-Weltmeisterschaft, sie ist in diesem Jahr aber nicht das einzige Großereignis, das in Belarus hätte stattfinden sollen. Auch die Welttitelkämpfe im modernen Fünfkampf waren im Juni in Minsk geplant. Auch hier wurden in dieser Woche Forderungen laut, die WM zu verlegen. Am Freitag hat der Weltverband UIPM dann auch verkündet, die Weltmeisterschaft in Minsk wird verschoben. In diesem Jahr wird nach einem neuen Ausrichter gesucht. Eine Entscheidung, sagt Klaus Schormann, Präsident des Weltverbandes, die über mehrere Wochen gereift ist.
Denn wir verfolgen natürlich eine Situation nicht nur ad hoc, weil irgendjemand was sagt oder reagiert, sondern ich habe eine Führung als Präsident, indem ich immer sehr frühzeitig alles mit meinen Kollegen beobachte, monitore und versuche dann frühzeitig auch den Plan B, Plan C in der Schublade zu haben. Und als sich jetzt dann die Dinge so darstellten, dass sich politisch keine Veränderungen ergeben in Belarus und ich sage es mal so deutlich, der Druck über politische Gremien auf uns zusteuerten, dann muss man einfach sagen, sind wir jetzt durch alles, was sich jetzt dann in den letzten Tagen ereignet hatte, natürlich auch gehalten gewesen, schneller zu handeln. Und Sie haben am Freitag schon eine Meldung lesen können, eine Pressrelease, indem wir dann mitteilten, dass wir nach unseren Diskussionen, die wir intern hatten, einstimmig die Exekutive entschieden hat, das Ganze zu postponen und nicht zu canceln. Denn man muss ja immer noch eine Sache im Hintergrund haben. Wir als Exekutive oder ich als Präsident arbeite ja mit meinen nationalen Verbänden seit vielen Jahren zusammen. Und wenn Sie mit einem nationalen Verband zusammenarbeiten, der Juniorenweltmeisterschaft organisiert hat, ein Weltcup-Finale, Weltcup, Jugend-A-Weltmeisterschaften, also ein ganz wichtiger Säule als nationaler Verband über 20 Jahre für uns tätig sind, dann kann man ja nicht einfach sagen, so, wir nehmen euch eigentlich ohne große Diskussion etwas weg, was ihr jetzt seit Jahren vorbereitet. Mhm. Denn die Vorbereitungen laufen ja nun schon vor dieser Wahl auf der politischen Ebene. Und wir haben mit der Politik nichts zu tun, sondern wir arbeiten mit unseren nationalen Verbänden, die demokratisch gewählt sind. Und daher haben wir auch gesagt, wir können nicht den Verband beschädigen, sondern die sind ohnehin jetzt in einer nicht komfortablen Situation durch die politischen Rahmenbedingungen, die gegeben sind, sodass wir gesagt haben, wir postponen. Und somit haben sie auch ganz klar das Zeichen bekommen, in der Zukunft, wenn sich politisch die Dinge anders gestalten, können sie sich nach wie vor wieder einbringen und werden mit Sicherheit in der Zukunft irgendwann in einigen Jahren auch wieder eine Weltmeisterschaft oder einen anderen großen Event ausrichten können.
Glauben Sie, dass auch die Politik in Belarus keinen Einfluss auf den Verband der modernen Fünfkämpfer in Belarus hat?
Wissen Sie, ich gehe einfach davon aus, dass die modernen Fünfkämpfer, ich gebe mal so ein Beispiel. Sie erinnern sich, es gab die European Games in Minsk. Ja. Wir haben uns bemüht und haben zu der Zeit der Europäische Verband, der ja dafür zuständig war, die haben versucht, durch Briefe, auch über den Vorstand der europäischen NOKs, haben wir uns bemüht, in das Programm zu kommen. Es gelang uns nicht, obwohl der moderne Fünfkampf einer der erfolgreichsten Sportverbände von Belarus ist, weil sie so viele Medaillen gewinnen im Jugend-, Juniorenbereich, Seniorenbereich, Männer, Frauen, Teams und so weiter. Dennoch gelang es uns nicht. Damit sehen Sie schon, dass unser nationaler Verband nicht den Draht zur Politik hatte, dass man gesagt hat, na selbstverständlich, den einer der erfolgreichsten Sportarten müssen wir doch in einem Programm haben. Ich kann ja nur bewerten, bezogen auf unsere nationalen Verbände, wie sie uns gemäß unserem Statuten sich einbringen in Kommissionen, im Kongressbereich oder natürlich im Wettkampfbereich. Und wir sind nicht gehalten, die internationalen Verbände, unsere Verbände zu überprüfen, welche politischen Verbindungen sie irgendwo in ihren Ländern haben. Das ist nicht die Aufgabe eines internationalen Sportverbandes.
Sprich, gäbe es jetzt keine Demonstration gegen Machthaber Lukaschenko in Belarus, dann würde die WM im Juni auch in Minsk stattfinden?
Ich glaube, wenn das Wahlergebnis jetzt so gewesen ist und die Bevölkerung, es wäre alles das alltägliche Leben normal weitergegangen, ich gehe davon aus, dann hätten sie auch eine Eishockey-Weltmeisterschaft gehabt. Es hätte gar keine Bewegung in dem Sinne gegeben, weil wir der Sport sind nicht verantwortlich für Wahlen eines Staates. Ja? Der Sport hat immer eine Sendbotschaft, auch Frieden zu schaffen. Wissen Sie, die Wirtschaft schafft Geld. Sport bringt Frieden und Integration, bringt Völkerverständigung. Ja, das macht der Sport. Das sind die Aufgaben des Sports. Das erwartet man vom Sport. Und daher habe ich auch gesagt, der Sport wird als erstes, wenn vorgeführt, aber die Wirtschaft, ich denke noch so gut an 1980 Olympische Spiele in Moskau. Wir dürfen nach Moskau nicht hinfahren. Ich war aber als Besucher trotzdem Tourist in Moskau, um mir die Spiele anzuschauen, um Dinge zu sehen. Und was stelle ich fest? Die große deutsche Wirtschaft haben dort ein großes Forum gehabt während der Olympischen Spiele. Das heißt, die deutsche Wirtschaft konnte Verträge und Verhandlungen führen in Moskau, aber die deutschen Athleten mussten alle zu Hause bleiben. Ja? Das ist diese Zweiseitigkeit. Die einen dürfen und die anderen werden sofort an den Pranger gestellt. Und das geht nicht. Man muss einfach sehr viel fairer mit den Institutionen und mit den Aufgaben umgehen. Die Wirtschaft hat genauso zu handeln wie der Sport. Und man kann nicht nur immer von dem Sport als Vorreiter sprechen, aber wir als Sport fühlen uns auch als solche, dass wir mit Beispiel vorangehen, wo Politik und Wirtschaft das nicht unbedingt tun.
Herr Schaumann, Sie schreiben im Statement auf der Website, dass Minsk eine Weltmeisterschaft ausrichten darf, wenn die Zeit denn dafür reif ist. Kann denn auch mit einem Machthaber Lukaschenko an der Spitze in Belarus die Zeit reif sein?
Das kann ich mir eigentlich jetzt nicht vorstellen.
Das können Sie sich nicht vorstellen. Sprich, nee. Minsk wird erst eine Weltmeisterschaft ausrichten, wenn es keinen Alexander Lukaschenko gibt.
Es muss doch, das wäre ja jetzt irgendwie nicht ehrlich, ne? Also das ist völlig klar. Wir sind auch so fair. Wir haben natürlich selbstverständlich mit unseren Kollegen auch kommuniziert und telefoniert. Ne? Denn die gehören ja dazu, das sind doch unsere Partner, die sind normal in unseren, die sind ja Delegierte auch bei Veranstaltungen. Mhm. Ja? Und somit haben wir selbstverständlich auch mit Potopenko und meinem Kollegen, seine Ehefrau ist unsere Vorzeigeathletin seit Jahren bei Weltmeisterschaften, immer wieder Weltmeisterin, zweiter Platz, dritter Platz, Weltcup gewinnen, Medaille gewinnen bei Olympischen Spielen und so. Also, und andere Athleten mehr aus dem Lande und haben immer mit denen uns ausgetauscht auf engster Ebene.
Und die haben auch Verständnis wichtig dafür gezeigt.
Und dann wurde natürlich gesagt, ich sage, Michael, du musst das ganz, wenn Sie das hören von den eigenen Leuten, dass sie nicht böse sind, sondern sagen, Klaus, du hast gar keine andere Chance. Wir verstehen das völlig, dass ihr so handeln müsst. Aber bitte vergesst uns nicht. Wir sind doch die, immer mit euch und mit unseren Athleten gemeinsam mit dem Sport betrieben haben. Wir haben doch nie Politik gemacht. Wissen Sie, Sie müssen auch mal das Menschliche sehen. Das sind doch keine Unmenschen jetzt, meine Föderationsleute. Und so sind wir auch miteinander umgegangen. Und so werden wir mit denen auch umgehen. Die werden nicht ausgeschlossen in Kommissionen und so weiter. Man kann ja nicht jemanden abstrafen, weil er aus irgendeinem Land kommt, weil da irgendjemand da Präsident ist oder so. Ja? Und daher, das trennen wir. Das muss man trennen. Ja? Man kann nicht alles in einen Topf werfen.
Sagt Klaus Schaumann, der Präsident des Weltverbandes der modernen Fünfkämpfer. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgenommen und wurde jetzt in stark gekürzter Version gespielt. Die Weltmeisterschaft der Handballer in Ägypten geht so langsam in die heiße Phase. Morgen stehen die letzten Spiele der Hauptrunde an. Danach beginnt das Viertelfinale, in diesem Jahr aber ohne deutsche Beteiligung. Die deutsche Mannschaft hat nach Niederlagen gegen Ungarn und Spanien keine Chance mehr, die Runde der letzten acht zu erreichen. Der Blick geht also schon Richtung Tokio, wie Desiree Krause berichtet.
Nach der Weltmeisterschaft ist vor der Olympia-Qualifikation, auch wenn das Turnier noch gar nicht beendet ist. Bereits gegen Brasilien gestern ging es sportlich um nichts mehr. Das Spiel gegen Polen morgen sieht der DHB-Vizepräsident Bob Hanning schon gar nicht mehr wirklich im Kontext dieser WM.
Es ist das zweite Vorbereitungsspiel auf Olympia. Es ist nochmal die Möglichkeit, sich für das Qualifikationsturnier bei den Olympischen Spielen auch zu bewerben.
Kreisläufer Johannes Goller hat seine Bewerbung spätestens mit der Partie gestern abgegeben. Hanning bezeichnet ihn als einen der Sieger des Turniers. Auch Rechtsaußen Timo Kastening und Mittelmann Philipp Weber hätten eine gute Entwicklung genommen. Das Spiel gegen Polen wollen alle noch einmal nutzen, um das Turnier bestmöglich abzuschließen und so viel es geht für die Zukunft mitzunehmen.
Es geht um wahnsinnig viel, was unsere Weiterentwicklung angeht. Das gilt für jeden individuell, dass man sich weiterentwickelt, dass man diese Spiele aufsaugt und dass man einfach auch Erfahrungen mitnimmt und dass man sich immer mit einem Sieg von einem Turnier verabschieden will, ist vollkommen klar.
Für Torhüter Johannes Bitter und seine Teamkollegen ist die Partie gegen Polen die letzte Chance, um vor der Olympia-Qualifikation noch einmal Werbung für sich selbst zu machen. Bundestrainer Alfred Gislason hat im März wieder deutlich mehr Spieler zur Auswahl. Die Plätze sind begehrt. Im letzten WM-Spiel gegen Polen zählt es als Team noch einmal zu überzeugen. Aber es zählt auch für jeden Einzelnen.
Informationen von Desiree Krause und damit kommen wir zum Wintersport. In genau 3 Wochen geht es für die deutschen Abfahrer bei der Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo um Medaillen. Die Form stimmt auch beim zweiten Abfahrtsrennen in Kitzbühel heute, wie Martin Raspe berichtet.
Beat Feutz zum zweiten. Nach Platz 1 in der Abfahrt am Freitag war der Schweizer auch heute nicht zu schlagen und machte sich mit einer überzeugenden Leistung zum Kitzbühel-Doppelsieger. Feutz holte sich die Siegprämie von 81.000 Euro vor dem Franzosen Johann Claret und Matthias Mayer aus Österreich. Sehr stark auch wieder der Auftritt der deutschen Rennläufer. Mit Romet Baumann auf Rang 5 und Andreas Sander als Sechstplatzierten rasten 2 deutsche Athleten zu einem Top-Ergebnis.
Das war eigentlich eine solide Fahrt, aber irgendwo hat man ein bisschen der Trieb gefeiert. Also das, wo man so das Gefühl hat, die Ski laufen einfach und zeigen nach unten und marschieren.
Ich war nicht ganz so locker, nicht ganz so kompromisslos, wie ich es mir gewünscht habe. Gut, wenn man dann trotzdem Sechster wird, dann kann man da sehr zufrieden sein.
Anders als am Freitag ging beim Rennen heute alles gut. Keine Stürze, keine Verletzungen, keine Sicherheitsdiskussionen.
Und morgen steht dann der letzte Super-G vor der Weltmeisterschaft auf dem Programm. Die letzten Rennen vor der Weltmeisterschaft gab es schon heute für die deutschen Biathletinnen und Biathleten mit guten Resultaten, wie André Siems berichtet.
Die deutsche 4x6-Kilometer-Staffel der Frauen kann beruhigt Richtung Slowenien fahren, wo im Februar die Weltmeisterschaft stattfindet. Keine andere Nation war am Schießstand heute besser als Deutschland. Beim zweiten Platz hinter Russland hatte auch Trainer Christian Mehringer nichts zu nörgeln.
Ja klar, haben wir hochauf zufrieden mit dem Ergebnis heute von den Mädels. Die haben es alle wirklich sehr gut gemacht. Wenn man sieht, da mit 6 Nachlader waren wir richtig stark heute am Schießstand. Das war eigentlich für uns ein perfektes Rennen. Russland war ein Ticken stärker. Aber dafür können wir sie dann im Pokaluka wieder schlagen.
Beim Massenstart der Männer sind die Deutschen knapp am Podest vorbeigerutscht. Arne Pfeiffer kam mit 2 Strafrunden als 5. durch.
Im letzten Schießen ist mir noch ein Fehler passiert. Das ist mit 90%, glaube ich, gute Schießleistung. Auch auf der Strecke habe ich mich recht gut gefühlt. Habe im Schlussboot leider den 4. Platz noch um ein paar Zentimeter hergeschenkt, was mich natürlich ärgert.
Benedikt Doll musste gleich 3-mal in die Strafrunde und schaffte es trotzdem noch als 7. über die Ziellinie. Beim Sieg des Norwegers Johannes Tinjes Bø.
Historisches gelang heute Bobfahrer Francesco Friedrich beim Viererbob-Weltcup in Königssee. Florian Hecht berichtet.
Es ist ein Meilenstein, den noch kein Bobfahrer vor ihm erreicht hat. Der 50. Weltcupsieg von Francesco Friedrich. Friedrich und sein Team am Start wie gewohnt super explosiv und in der Eisrinne dann so gefühlvoll und sicher, dass kein anderer den historischen Erfolg gefährden konnte. Auch nicht Johannes Lochner und Christoph Hafer, die 3. und 4. wurden. Bei den Damen wurde es sogar ein Doppelsieg. Kim Kalicki mit Ann-Christine Strack holten ihren ersten Weltcupsieg im Gegensatz zu Stefanie Schneider, die zu viele Fehler machte und dadurch 2. wurde.
Doppelsieg also für die deutschen Bobfahrerinnen am Königssee, einen Dreifacherfolg gab es sogar für die deutschen Rodlerinnen beim Sprint in Innsbruck. Philipp Hofmeister.
Eine Woche vor den Heimtitelkämpfen am Königssee dominierten die deutschen Pilotinnen die Weltcups in Innsbruck Eagles. Nathalie Geisenberger vor Julia Taubitz hieß es am Morgen im Einzel. Dann gewann Taubitz vor Geisenberger und Diana Eidberger den Sprint am Nachmittag. Die Entscheidung über den Sieg im Gesamtweltcup, in dem Nathalie Geisenberger weiter vorne liegt, ist damit noch einmal vertagt worden. Anders als bei den Männern, wo Felix Loch nach seinem vorzeitigen Gesamtsieg gestern als Dritter im heutigen Sprint seine starke Verfassung in diesem WM-Winter nochmals untermauerte. Einzig die deutschen Doppelsitzer fuhren an diesem Wochenende etwas hinterher. Immerhin gab es für die beiden Thüringer, Toni Eggert und Sascha Beneken, einen versöhnlichen dritten Platz im abschließenden Sprint.
In gut einem Monat beginnt die nordische Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf. Die letzte Weltmeisterschaft in Seefeld vor 2 Jahren bleibt hauptsächlich aufgrund der Ereignisse abseits der Pisten in Erinnerung. Bei mehreren Razzien wurde damals ein internationales Dopingnetzwerk offengelegt, an deren Spitze der Erfurter Arzt Mike Schmidt. Der wurde vor gut einer Woche gemeinsam mit seinen 4 Komplizen am Münchner Landgericht verurteilt. Das Dopingnetzwerk hatte über Jahre Spitzensportler quer in Europa beim Doping geholfen. Die sogenannte Operation Adalas ist damit aber noch nicht erledigt. Aus der ARD-Doping-Redaktion berichtet Sebastian Krause.
Fast 5 Jahre Haft und 3 Jahre Berufsverbot für Mark Schmidt, den Kopf des Dopingnetzwerks. Es ist der vorläufige Höhepunkt. Aber die Operation Adalas geht weiter. In Österreich ist der Kroate Dario Nemec angeklagt. Er war, laut Hans-Jörg Meyer von der Staatsanwaltschaft Innsbruck, einer der Dopingmittellieferanten für Sportarzt Mark Schmidt.
Dem kroatischen Trainer wird vorgeworfen, dass er zu einem großen Teil diesen deutschen Sportmediziner beliefert hat, aber zu einem noch größeren Teil direkt verschiedene Sportler mit diesen Medikamenten versorgt hat.
Im Fall Nemec geht es um einen Betrugsschaden von 350.000 Euro. Und auch ein weiterer Sportler und Dopingkunde von Schmidt soll in Innsbruck bald vor Gericht stehen, der kasachische Skilangläufer und mehrmalige Weltcupsieger Alexei Poltoranin. Bei ihm haben die Ermittler sogar den Verdacht des Gendopings mit Reproxygen. Das Medikament war vor knapp 20 Jahren mal als Gentherapie gegen Blutarmut gedacht, wurde aber nie zugelassen. Dass es jetzt wieder auftaucht, eine große Überraschung für Mario Tevis vom Anti-Doping-Labor in Köln.
Die Weiterentwicklung dieses Präparates ist 2003 nicht fortgeführt worden, sodass wir 2020, 2021 mit einer Wiederbelebung dieser Idee nicht gerechnet haben.
Das Dopingnetzwerk reichte quer durch Europa und auch in die Schweiz. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Sportarzt aus Bern. Der hatte 2018 vor versteckter Kamera in der ARD bereitwillig über Testosteronanwendungen geplaudert.
Wenn Sie das mit Testo machen, kann ich Ihnen zeigen, wie es zu nehmen ist.
Der Münchner Prozess legte jetzt offen, dass der Mediziner Kontakt zu Mark Schmidt hatte. Der Schweizer Arzt soll dem Deutschen Blutbeutelvorräte und womöglich mehr geliefert haben. In der Schweiz laufen im Zusammenhang mit der Operation Adalas mittlerweile gleich mehrere Ermittlungsverfahren, auch durch die Schweizer Anti-Doping-Agentur, sagt der Chef Ernst König.
Wir, sowohl als auch die zuständigen Staatsanwaltschaften, sind da nach wie vor am Ermitteln. Aber es ist tatsächlich so, dass es eben verschiedene Beziehungen gibt von Athleten in der Schweiz oder Betreuungspersonen in der Schweiz zu Operation Adalas.
Und auch der ehemalige deutsche Radprofi Björn Thurau muss womöglich Ärger befürchten. Der Sohn des früheren Tour de France-Stars Dietrich Thurau. In einem Chat mit einem anderen Radprofi soll Björn Thurau die Lieferung von Dopingmitteln besprochen haben. Dieses Ermittlungsergebnis wurde im Münchner Prozess verlesen. Björn Thurau war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Operation Adalas hat also schon richtig viel Staub aufgewirbelt und sie ist ganz offensichtlich noch lange nicht zu Ende.
Informationen von Sebastian Krause waren das. Und zum Abschluss dieser Sendung schauen wir noch einmal auf die Fußball-Bundesliga. Tore sind keine mehr gefallen. Hoffenheim besiegt Köln mit 3:0. Julia Metzner berichtet.
Dieser Sieg der Hoffenheimer war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, weil Hoffenheim souverän auftrat und weil Köln völlig neben sich stand. Nach 7 Minuten schon das 1:0 Handspiel von den Kölnern. Und das lässt sich natürlich ein André Kramaric nicht nehmen. Der Kroate mit seinem 10. Saisontreffer überlistet er ganz cool Timo Horn. Das 2:0 nach 28 Minuten Christoph Baumgartner. Das war auch der verdiente Pausenstand. Nach der Pause legte Köln zwar einen Gang zu, Hoffenheim zog sich etwas zurück, aber dann war es nach einem Foulspiel von Modest erneut Kramaric, der per Elfmeter das 3:0 erzielte. Eine Chance gab es noch, aber der Kopfball von Modest landete deutlich neben dem Kasten der Hoffenheimer. Deswegen blieb es am Ende für enttäuschte Kölner beim 0:3 und für glückliche Hoffenheimer beim zweiten Sieg in Folge 3:0.
Informationen von Julia Metzner, der 1. FC Köln, bleibt damit auf Relegationsrang 16 in der Fußball-Bundesliga. Und damit endet diese Sport am Sonntag-Sendung. Einzelne Beiträge sowie die komplette Sendung zum Nachhören finden Sie jederzeit online in der Deutschlandfunk-Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport. Im Namen des gesamten Teams bedankt sich Raphael Späth für Ihre Aufmerksamkeit und wünscht Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.